Unternehmer-Jam-Session. Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Ich hinterlasse einen Fingerabdruck hier. Podcaste, solange ich bin. Frag nicht wieso, Digger, fragst du einen Wal, warum er schwimmt. Mit dieser Line angelehnt an Kool Savas, ein Track aus seinem kürzlich erschienenen Album, eine EP, wo mir der Name gerade leider nicht einfällt. Auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, die in doppelter Hinsicht eine ganz besondere Folge ist. Denn zum einen ist es die 100. Folge von Unternehmer Jam Session, zumindest in der Unternehmer Jam Session Zählweise. Dazu sage ich ganz kurz im Outro nochmal etwas und hatte auch schon einen Podcast dazu gemacht. Und vor allem inhaltlich eine ganz besondere Folge, denn ich habe mir zusammen mit meinem heutigen Gast Jan-Peter Wulff überlegt, was können wir inhaltlich machen? Und uns war eigentlich sofort klar, wir möchten Tribut zollen einem wundervollen Menschen, einem Mensch, der uns beide wirklich geprägt hat, motiviert hat, immer noch inspiriert bei dem, was wir tun. Und das, obwohl leider in 2024 sein 10-jähriger Todestag ist. Und am 3.8.24 wäre er 75 Jahre alt geworden. Die Rede ist von Rolf Dieter, genannt auch Otto Jung. Und man kann über ihn wirklich einfach sagen, auch er hat einen Fingerabdruck in der Gastronomie hinterlassen. Und ist einfach, ich hatte schon gesagt, ein wirklich fantastischer Mensch. Und mit Jan-Peter Wulff wollen wir ein bisschen auf sein Lebenswerk schauen, auf das, was ihn wirklich ausgezeichnet und wirklich auch einzigartig besonders gemacht hat. Und wir wollen auch so ein bisschen der Frage nachgehen, wie würde Otto Jung heute auf die Gastronomie blicken? Was würde er heute einem Gründer empfehlen, wie sich ein gastronomisches Konzept positionieren soll? Darüber sprechen wir. Und es wird ganz, ganz viele persönliche, wunderschöne und auch traurige Erinnerungen an einen, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, aber ich tue es einfach gerne, an einen wirklich, wirklich fantastischen Menschen geben. Also, mit den Worten angelehnt an den großartigen Lars Ament, statt Statussymbole sollten wir lieber Erinnerungen mit wundervollen Menschen sammeln. Viel Spaß mit dem heutigen Real Talk mit Jan-Peter Wulff und den Tribut an Rolf Dieter Jung. Und wir hören uns dann im Outro nochmal ganz kurz wieder. Jan, ich freue mich, dass es geklappt hat. Zum ersten Mal machen wir es ja remote, wie man so schön sagt. Wir sitzen uns nicht gegenüber, was ich jetzt schon sagen kann nach 5 Minuten, was immer cooler war auf jeden Fall, als hier vor dem Bildschirm zu sitzen.
Das stimmt auf jeden Fall, ne? Also digitale Meetings sind immer so, haben immer so ein Für und Wider, aber jetzt war es, glaube ich, technisch, logistisch etwas herausfordernd insofern.
Ja, wir haben alles gegeben, einen Termin zu finden, aber es sollte nicht sein. Aber uns liegt beiden diese Folge ja sehr am Herzen, weil wir uns ein schönes Thema klingt ja so ein bisschen doof in dem Zusammenhang, aber einen schönen Folgeninhalt überlegt haben, der, glaube ich, impulsmäßig von dir kam. Also jedem die Props geben, da wo sie herkommen. Und zwar haben wir ja einen gemeinsamen Mensch, den haben wir auch in den letzten beiden Folgen, die wir schon gemeinsam aufgenommen haben, auch jedes Mal zu Recht erwähnt. Einen gemeinsamen Menschen, der uns sehr geprägt hat und, wenn ich mich erinnere, auch überhaupt zusammengebracht hat. Ne? Ich habe dich über Rolf-Dieter Jung kennengelernt.
Ja, das ist absolut richtig. Rolf-Dieter Otto Jung, das ist ja ein absolutes soziales Patex gewesen. Der hat so viele Menschen zusammengebracht und über ihn habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem auch dich.
Genau. Und wir sprechen heute über ihn, weil, wie du schon sagtest, er ein fantastisch spannender Mensch ist und er 75 Jahre alt geworden wäre. In diesem Monat, er ist ja leider verstorben vor 10 Jahren. Und wir haben uns aber gesagt, wir blicken jetzt nicht so auf die 10 Jahre Todestag zurück, sondern eher positiv gerichtet auf den 75. Geburtstag. Und ja, wir sprechen einfach mal darüber, was wir alles mit Otto verbinden. Und hatten auch gesagt, vielleicht auch ein bisschen so unter der spannenden Frage, wie würde Otto denn die heutige Gastronomie-Szene bewerten? Was wären seine Aussagen dazu? Also ein Satz kommt uns in den Sinn, was er auf jeden Fall als erstes immer mal als Intro sagen würde. Das ist alles Räuberscheiße. Also ein Satz, den er ja geprägt hat wie kein zweiter. Ich habe ihn auch noch nie jemand anders, habe ich diesen Satz sagen hören, aber ihn sehr oft auf jeden Fall.
Ja, immer oder immer nur ihn zitierend, inklusive bei der Trauerfeier, der Pfarrer, der die Trauerfeier ausgerichtet hat, hat dieses Wort verwendet, als er ein paar persönliche Worte über Otto gesagt hat. Da musste wirklich der versammelte Freundes- und Bekanntenkreis ziemlich schmunzeln. Es war ein bittersüßer Augenblick vor 10 Jahren, auch wenn wir jetzt heute vielleicht nicht so sehr über dass die Tatsache sprechen wollen, dass er schon leider 10 Jahre nicht mehr unter uns weilt, aber er hat uns, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Sag mal so rum, er ist für mich immer noch sehr, 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 sehr präsent. Also auch bei mir auf dem Schrank in der Wohnung steht ein Bild von ihm und seiner Frau, die ja mittlerweile leider auch nicht mehr lebt, die ist kurz nach ihm gestorben. In ganz vielen Situationen, wenn ich über Gastronomie nachdenke, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, dann denke ich immer so, was würde Otto mir jetzt sagen? Wie würde er jetzt tatsächlich auf diese Gastronomiesituation, in der wir uns befinden, blicken? Und ja, das ist dann immer noch so ein Bruder oder Mentor im Geiste, der immer noch da ist.
Ja, also bei mir ist es auch so. Also bei mir hängt ein Foto in der Küche, gebührend in der Küche. Vermutlich ist es das gleiche Foto, gehe ich mal von aus, weil Delia ist auch mit drauf auf dem Foto. Das hängt, wie gesagt, bei mir in der Küche, weil auch immer, eigentlich in ganz vielen Situationen gar nicht. Er war für mich auch Mentor, ganz klar. Er war auch derjenige, der mich überhaupt in die Gastrobranche eingeführt hat, als ich mich damals entschieden habe, bei Initiat rauszugehen. Und in die Selbstständigkeit gegangen bin als Finanzierungsberater, war ja ein Beweggrund von mir, dass ich nicht ausschließlich in der Franchise-Welt stattfinden möchte, sondern auch bewusst in die Gastronomie gehen möchte. Und das hatte ich auch vorher mit Otto besprochen. Und er hat mich dann tatsächlich in die Gastronomiewelt eingeführt, sage ich mal. Was ja extrem wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht. Man muss ja irgendwie in den Markt reinkommen. Und Otto hat da für mich einfach Tor und Türen geöffnet, dass ich mir in relativ kurzer Zeit echt ein gutes Netzwerk aufbauen konnte. Unter anderem, ne, hat er auch uns zusammengebracht. Jean-Georges Plohner habe ich kennengelernt. Er hat mich auf die Veranstaltung Barzone und so weiter. Dann die ganzen Fitz-Veranstaltungen. Also da hat er mich ja überall mit hingenommen, vorgestellt, hat gesagt, hey, das ist der geilste Finanzierungsberater, wenn er mal einen braucht. Also
solltest du dir auf deine Visitenkarte schreiben, Thorsten Beck, der geilste Finanzierungsberater.
Absolut. Das ist ja mit Geld nicht aufzuwiegen, aber das ist gar nicht das Relevante. Ich fand es einfach krass, wie er mich auch menschlich gecatcht hat. Also ich habe ihn wirklich fast so wie eine Art Vaterfigur schon gesehen. Weil, weißt du, mein Vater ist ja früh verstorben und immer wenn ich quasi wie so einen väterlichen Rat gebraucht habe, bin ich immer zu ihm gegangen. Ja. Und er hatte da auch immer ein Ohr für. Es ist auch egal, ob das jetzt Business war, ob das privat war oder irgendwas. Man konnte halt einfach über alles mit ihm sprechen. Einer der schlimmsten Momente verbinde ich damit, was du gerade gesagt hast, als du gesagt hast, selbst der Pfarrer hat diesen Satz alles Räuberscheiße mit eingebunden auf der Trauerfeier, weil ich war nämlich nicht bei der Trauerfeier, weil ich in meiner damaligen Selbstständigkeit, nicht in Beratertätigkeit, sondern bei Immergrün, so im Business gefangen war, beziehungsweise ich bildete mir ein, ich wäre so gefangen gewesen. Und ich weiß, Delia hatte mich noch angerufen an dem gleichen Tag und nochmal, hey, kommst du zur Trauerfeier? Und ich habe ihr dann unter Tränen gesagt, nee, ich schaffe das nicht, weil ich muss arbeiten. Wirklich ein Satz, für den ich mich eigentlich heute schäme, der mir so schwer im Magen liegt, weil ich gesagt habe, nee, es ist jetzt so wichtig, dass ich hier in diesem Immergrün-Store stehen muss. Nichts gegen Immergrün, aber egal. Also, dass ich jetzt so, das ist echt krass. Ja. Also, das nagt bis heute an mir. Und das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas läuft falsch da mit meiner Selbstständigkeit in der Gastronomie. Und bezeichnend war, weil Otto auch derjenige war, der mir damals gesagt hat, habe ich auch mit ihm über die Entscheidung gesprochen, hey, ich mache mich jetzt auch noch neben meiner Beratertätigkeit selbstständig als Franchise-Nehmer bei Immergrün, der mir massiv davon abgeraten hat. Also gar nicht wegen Immergrün. Er hat generell zu mir gesagt, pass auf, du packst das nicht, Berater und Gastronom gleichzeitig zu sein, egal ob im Franchise oder nicht im Franchise. Aber damals in meinem Jugendlichen, nee, da war ich gar nicht mehr jugendlich, aber...
Wollte schon sagen.
In meinem jugendlichen Leichtsinn.
Last time I checked, nein. Ja, das stimmt. Und also vielleicht, ich sag mich, also ganz kurz, weil du sagst, das in einer schwierigen Situation, das kann ich mir natürlich in der Situation absolut vorstellen. Bei mir gab es, 2013 war das, eine schwierige berufliche Situation. Da bin in kürzester Zeit 2 meiner wichtigsten Kunden verloren. Das kam so wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich war dann auch noch gesundheitlich total angeschlagen und war wirklich niedergeschlagen am Boden und konnte mal 3 Tage nicht aufstehen. Also sowas habe ich in der Form vorher und zum Glück danach auch nie wieder gehabt. Und dann habe ich mich wieder ein bisschen aufgerappelt, bin dann nach Kettwig, beziehungsweise ich glaube, ja, nach, was habe ich schon in Ratingen gewohnt? Ja, jedenfalls zu Otto gefahren. Und ja, das war ein ganz toller Tag. Ich weiß, dass er mich aufgebaut hat. Er meinte so, pass auf, wenn es bei uns richtig scheiße lief und wir hatten wirklich Jahre, wo wir wenig Umsatz gemacht haben, dann sind wir immer in Museen gegangen und in Galerien und Ausstellungen oder wir haben uns Kunst gekauft, weil du erinnerst dich, die ganze Wohnung war voll mit Katzen und voll mit Kunst. Und das war ihm und Delia immer ein großes Anliegen, also wirklich auch den schönen Dingen des Lebens Raum zu geben in die Räumlichkeiten. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und dass es immer irgendwie weitergeht, dass man auf jeden Fall auf dem Rücken liegt zwischenzeitlich und dass am Ende das dann aber einfach auch ankommt, dass man darauf ankommt, dass man ja Menschen um sich herum hat, die einem dann helfen. Also das war wirklich eine wahnsinnig große Hilfe. Ich weiß noch, wie ich da hingefahren bin und dann im Auto saß und dachte so, ich pack das gar nicht, ich kann das nicht. Also ich bin dann den ganzen Tag dann dort verbracht habe bei denen und dann mit einem ganz, ganz warmen, wunderbaren Gefühl wieder losgefahren bin und wieder so ein bisschen neuen Mut geschöpft habe. Das war für mich so das persönlich eindringlichste und nachhaltigste Erlebnis. Vielleicht sollten wir aber da draußen, die Leute wissen ja vielleicht nicht alle, wer Otto Jung ist. Vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was zu seiner Person sagen.
Ja, gerne.
Meinst du? Ja, ich habe, ja. Also, ja, Otto ist, das finde ich eigentlich das Spannendste, ja, wirklich ein Kind der Gastronomie. Und in dem Fall ist es wortwörtlich so zu nehmen, oder ein Kind des Gastgewerbes, weil seine Eltern hatten ein Hotel in Essen-Kettwig. Und er ist im Zimmer 8 des Hotels ja aufgewachsen. Also sein Kinderzimmer war ein Hotelzimmer. Und also er ist wirklich in die Gastronomie hineingeboren. Das ist schon was sehr Besonderes. Und da kann man sich ja vorstellen, wie dann sowas ist. Ne? Da hat er auf jeden Fall viel schon mitgeholfen von Anfang an. Ne? Also er hat schon als Teenager gekellnert. Und später hat er ja auch eigene Gastronomie betrieben, in Mülheim unter anderem eine Szenekneipe namens Ratstum. Und da spielte ein sehr junger, etwas schräger Künstler immer live mit seiner Gitarre, der als Helge Schneider Deutschland und Welt bekannt werden sollte. Denn also Helge Schneider hatte seine ersten Auftritte in Ottos Ratstum damals. Und dann hat er noch Espresso-Bars betrieben, hatte auch mal ein Sternerestaurant in das Fuente Mülheim. Und hat dann nachher da geht's dann so mehr in diesen ganzen Bereich Systemgastronomie, Konzepte. Wir sprechen jetzt von den 80er, 90er Jahren, hat er ja so Tex-Mex-Konzepte und auch andere Sachen mit aufgebaut. Also das De Prinz in Essen zum Beispiel, was es jetzt leider nicht mehr gibt, aber bis vor kurzem noch existierte, das ist eins von seinen Schöpfungen und das ist ja wirklich im gesamten Ruhrgebiet ja eine Institution gewesen, das kennt man. Das ist ja wirklich eins der maßgeblichsten Konzepte oder naja, er hat so viele andere Sachen mit aufgebaut und er war immer ja einfach super, super dicht dran in der Gastronomie, hat sie halt als Kind schon mit der Mutter mich aufgesogen, aber hat dann auch immer dann sehr kritischen, beraterischen Blick auf die ganze Geschichte gehabt. Das fand ich immer super spannend, weil er halt einfach das Ganze aus dem FF wirklich kannte.
Ja, ich fand immer, er hat mir die Geschichte auch mit dem Sterne-Restaurant erzählt und ich fand es immer so bezeichnend, aber interessant, dass er gesagt hat, dass er einen Stern hat, ohne jemals am Herd gestanden zu haben. Weil er hat ja selber gar nicht gekocht.
Das ist richtig, ja.
So, das fand ich immer crazy. Und auch das mexikanische Restaurant, was du erwähnt hast, das ist ja in Köln. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ehrlich gesagt.
Sala Dolores? Oder?
Ja, gegenüber da vom Bahnhof Deutz.
Es gab, also Sala Dolores gab es ja auch mehrere Outlets, die er eröffnet hat. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das in Köln war. Da muss ich tatsächlich passen gerade. Aber auf jeden Fall hat er ja so diese, ja genau, er hat da ja mehrere Sachen mit aufgemacht und auch betrieben.
Aber das ist halt cool, weil da war auch einer der ersten Orte, wo ich ihn getroffen habe, wo er mir auch erzählte, dass er da das Konzept mit eröffnet, geprägt hat. Und das gibt's ja tatsächlich bis heute. Und bis heute treffe ich mich mit Leuten, wenn ich in Köln bin, zu 95% in diesem Restaurant, wenn wir irgendwo essen gehen wollen.
Okay, das ist dann aber nicht das Sala Dolores, weil das verwechsel ich dann gerade. Das ist etwas, da hat er ja zwei, drei Läden aufgemacht und mit dem dritten ist er dann ja wirklich mit, also da hat er auch mal so eine richtige Bauchlandung erlebt, ne? Das hat ihn dann wirtschaftlich richtig runtergezogen. Das sieht man ja auch, ne? Das ist, wenn man sich multipliziert, wenn der erste Laden gut läuft, der zweite Laden gut läuft, aber der dritte dann nicht mehr, dass das gesamte Konzept oder das gesamte Kartenhaus zum Einsturz bringen kann. Das hat er auch erlebt. Ja, also wirklich von der Pike auf, alle Seiten dieser schillernden Branche hat er schon erlebt.
Ja, aber ich finde, er hat das auch immer gut transportiert und weitergegeben. Ne? Also er ist da ja auch echt, also ich habe auch von ihm gelernt, hey, man fällt hin, man muss aber auch wieder aufstehen. Und als ich hatte dir ja erzählt, er hat mich ja er hat ja gesagt, hier, komm, mach das nicht mit Immergrün, geh nicht in die Selbstständigkeit, konzentriere dich weiter auf deinen Berater sein. Und ich habe mich ja quasi gegen seinen Ratschlag dann doch dafür entschieden. Also da war er mir ja auch nicht böse oder so. Er hat mich dann auch weiter unterstützt, als ich ihn dann um Hilfe gebeten habe, weil als es da nicht lief, dann stand er nicht da und sagte, ja, aber hab ich dir doch gesagt, sondern hat ganz klar gesagt, hey, wie kann ich dir helfen? Und hat halt gesagt, ich hätte wahrscheinlich damals auch nicht auf mich gehört, wenn mir das jemand gesagt hätte. Also er konnte mich da verstehen und hat mir dann einfach trotzdem weiter versucht zu helfen. Und das zeichnet ihn einfach aus.
Ja, absolut. Also was diese Menschen des Ruhrgebiets im Allgemeinen und Otto im Besonderen auszeichnet, ist ja wirklich diese Ehrlichkeit. Ich weiß, es ist immer ein wirklich hochinflationär benutzter Begriff, aber es stimmt auch einfach. Also Räuberscheiße, der Begriff hier schon. Und das war bei Otto immer das Credo. Alle Fehler sind schon gemacht worden. Alle Informationen liegen sozusagen allen Neugründungen oder alle Leute, die sich beruflich verändern wollen oder sich erweitern wollen, vor. Ich helfe euch dabei, diese Fehler nicht zu machen, weil ich schon gesehen habe und oder sie selbst gemacht habe. Ne? Und wenn dann aber Konzepte ihm vorgelegt wurden oder Ideen vorgelegt wurden oder ja, ne, so Marketingrunden, ich war ja mit dabei, da saßen dann teilweise hochdekorierte Leute, also auch wenn es dann irgendwie mit Getränkeindustrie und Co. dann zusammen war, dann mal Klartext zu sagen, das ist alles Räuberscheiße hier, das funktioniert so nicht. Das war, da hat er Kaninblatt vor den Mund genommen. Er hat wirklich manchmal wirklich sehr, 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 sehr offen gesprochen, wirklich Real Talk gemacht, aber auch immer mit der Idee dabei, nee, wenn ich jetzt hier nicht wirklich einen Lauten mache, weil ich weiß hier, was hier gerade Phase ist, dann schlittert das Ganze vielleicht echt in eine gefährliche Richtung. Und da war er immer vorne dran, das sehr, sehr auf seine Art sehr, sehr klar darzustellen. Das fand ich von Anfang an wirklich beeindruckend. Ich habe ihn ja kennengelernt, ein bisschen zweistufig. Also ich habe ja damals in einer Agentur gearbeitet in Gelsenkirchen, Brand M bei Stefan Niehus. Und die beiden hatten schon Projekte zusammen gemacht. Ich habe da auch im gastronomischen Bereich gearbeitet, aber wir hatten am Anfang keine gemeinsamen Projekte. Beziehungsweise ich sah immer nur diesen Mann mit dieser lustigen Zigarette, mit dieser Verlängerung. Die hat er ja auch im Büro geraucht. Da war ihm ja egal. so immer ein- und ausgehen und dann hat er immer seine tollen Apple Macintosh dabei gehabt und war, der wirkte irgendwie skurril auf mich, also einfach so ein bisschen so ein schräger Vogel. Und also dieses Gefühl, ist ein schräger Vogel, ist auch immer geblieben, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass hinter diesem schrägen Vogel, der so ein bisschen lustig aussieht, einfach auch ein herzensguter Mensch steckt. Und als wir dann die ersten Berührungspunkte gab, beziehungsweise auch dann zusammenarbeiten und dann auch nachher auf eigen, also wo wir dann direkt zusammengearbeitet haben später, ja, also es gab wirklich nie einen Moment, wo es irgendwie unangenehm geworden wäre. Es gab natürlich immer Situationen, wo man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir dieses gemeinsame Projekt irgendwie gut hinbekommen. Oder Jan, da hast du Scheiße gebaut. Oder nee, Jan, zu dem Termin kannst du auch alleine hinfahren, du bist doch schon groß, ne? Und ja. Ich gesagt habe, kommst du mit? das war immer klare Ansage, aber es war immer wirklich, also ja. Also Isabel Nihus, die Frau von Stefan Nihus, hat damals, als er dann nicht mehr da war, gesagt, Otto war ein wunderbarer Mensch und ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Ja, was ich immer faszinierend fand, auch wie schnell er Konzepte beurteilen konnte. Und wie schnell er da für mich dann total richtig klingende Argumente brachte, warum etwas funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Und das hattest du ja auch schon gesagt, dass er immer am Puls der Zeit der Gastronomie war, trotz damals auch schon des fortgeschrittenen Alters, würde ich mal sagen, auch immer noch so diese junge Gastroszene, aber so gut lesen konnte. Ich fand das faszinierend und er war ja keiner, der sich irgendwie auf alten Erfolgen ausgeruht hat und gesagt hat, hey, ich habe damals coole gastronomische Konzepte gemacht und die multipliziere ich jetzt 100-mal einfach mal in meiner Beratung und verkaufe jedem das Gleiche, sondern er hat ja immer aus jedem einzelnen Projekt, die ich zumindest begleiten durfte, individuell so viel Sachen da rausgeholt und immer wieder was Neues aus 18 Millionen Blickwinkeln alles betrachtet. Also das fand ich schon sehr stark und sehr beeindruckend, diese Gabe einfach.
Absolut, also das ist absolut eine Gabe bei ihm sicherlich. Es ist auch wirklich eine Fleißarbeit, weil ich weiß nicht, ob du mal dieses, du hast sicherlich auch mal sein Archiv gesehen, ne? Dieses Konvolut an Konzepten, an Sachen aus irgendwelchen Zeitschriften rausgerissen, an geklauten Speisekarten, was er ja, der hat ja immer überall Speisekarten und Getränkekarten mitgehen lassen. Daraus hat er dann bausteinartig sich dann auch überlegt, was könnte jetzt ein neues Konzept sein, wie könnte man, ne, also Erfolgsfaktoren vielleicht auch miteinander kombinieren, aber dann auch immer diese Lust daran, da habe ich dann ja schon in Berlin gewohnt, wenn er hier war, sind wir immer irgendwo essen und trinken gegangen, haben uns irgendwelche Geschichten angeschaut, das war obligatorisch und also mir ist eine Sache sehr in Erinnerung geblieben, da waren wir befinden uns jetzt im Jahr, weiß ich nicht, vielleicht 2012, 11, bin ich ganz sicher. Du erinnerst dich sicher, Frozen Joghurt war ein großes Thema. Froyo.
Ja, logisch.
der heiße Scheiß damals dann ja auch bei Immergrün. So, und da gab es einen Frozen Joghurt-Laden irgendwo in Mitte. Und da sind wir reingegangen und ich wollte ihm den Laden unbedingt zeigen, weil ich den so cool fand. So, ne, so total schick eingerichtet und ja, so blau-weiße Farben und irgendwie alles so, ja, Etepetete und so super fresh. Und ich so, ist das nicht toll? Und er steht so rum, guckt sich so ein bisschen um, guckt mich an, guckt sich wieder ein bisschen um. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie war es so, ja, wenn es den Laden noch in einem halben Jahr gibt oder in einem Jahr, dann würde mich das überraschen. Und da habe ich echt gedacht, wie kommt er jetzt denn darauf? Und dann meinte er, ja, weißt du, was hier stört? Ich so, nö. Ja, du, ich, der Gast. Weil Menschen sehen ja so vielfältig aus, Menschen sind bunt und hier ist alles total so gestylt und eingerichtet. Und sobald sich auch hier nur einer hinsetzt oder noch eine zweite Person, dann ist eigentlich im Grunde genommen die gesamte Szenerie schon zerstört. Und das war echt so ein Eye-Opener für mich, weil das sehe ich ja auch immer, wir kennen ja diese Designbände, ne, wo dann irgendwie die schönsten Hotels und Bars und Restaurants immer drin sind. Das sind immer Bilder ohne Menschen drauf. So, aber der Raum funktioniert ja nur, wir sprechen von Gastronomie, wenn Menschen drin sind. Und wie lebt dieser Raum dann? Wie atmet er? Was für eine Atmosphäre entsteht, ne? Bist du irgendwie nur störend irgendwie, weil du die Dekorationen durcheinander bringst oder bist du Teil der Inszenierung, ja? Und das war ihm immer sehr, sehr wichtig, dann Räume und Konzepte mit den Menschen darin zu denken. Und das ist für mich irgendwie als wirklich eins der krassesten Learnings gewesen, die ich so von ihm mitgenommen habe.
Ja, ich hatte auch einen schönen Moment, da bin ich an eine Existenzgründerin gekommen, ich glaube über Empfehlung von der Sparkasse Köln-Bonn, ist ja auch egal, die wollte und hat dann auch eine Gastronomie in Köln übernommen, in der Altstadt und wollte und hat dort ein Fischrestaurant reingemacht. Und da war vorher, ich weiß gar nicht mehr, was da drinne war vorher. Das lief halt auf jeden Fall nicht, ne? Deswegen konnte sie es ja übernehmen. Und das war so eine meiner ersten Fälle in der Gastronomie. Und da war ich mir so ein bisschen unsicher, boah, könnte ihr Konzept funktionieren? Konnte es noch nicht so richtig bewerten. Und habe ihr auch empfohlen, pass auf, ich kenne da einen coolen Dude. Der ist zwar ein bisschen skurril auf den ersten Blick, aber analytisch mega, menschlich mega. Lass uns doch mal mit Otto sprechen, was er dazu sagt. Dann haben wir ein Meeting gemacht. Und sie berichtete total stolz, ist ja richtig so, von ihrem Konzept und wie sie das vorstellt und wie das da laufen wird. Und sie hat halt gesagt, das ist so ein toller Standort, da laufen ja so viele Menschen vorbei und da ist ja so viel Potenzial. Und er sagt nur, okay, und der jetzige Besitzer hat also zwei Dobermänner vor der Tür sitzen. Oder warum geht da keiner rein? Und das war so ein richtiger Dämpfer für sie erstmal.
Geil, super, was für ein geiler, so das Bild allein, das kann man sich so richtig vorstellen, aber herrlich.
Ja, und dann hatte er ja aber auch weitergeholfen. Und das ist dann auch, also das ist echt Wahnsinn, also wie er die Sachen immer so auf den Punkt gebracht hat und auch immer in so starken Bildern gesprochen, um das auch Menschen einfach zu zeigen. Ich meine, er hätte ja auch einfach fragen können, hey, warum läuft denn das jetzt bei dem Vorbesitzer nicht? Ja, aber das finde ich schon mal stark an ihm.
Ja, also Köln ist das richtige Stichwort, weil er hat auch unter anderem zwei jungen, damals jungen Gründern geholfen, die hatten in, ich glaube, ist das Ehrenfeld, so eine Location, das war vorher so ein Salsa-Laden, hatten die übernommen und irgendwie lief die Bude aber nicht, das war auch so in der Zitat-Otto, die Bude lief nicht oder die Bude läuft nicht, ne? Das war ja auch so ein klassischer Satz von ihm. Und ja, ich weiß, ob ich da gewesen bin und dachte so, ja, hier ist ja auch echt kein Leben drin, es gab eigentlich gar kein Konzept, es war irgendwie nicht so richtig greifbar, was das jetzt hier eigentlich sein soll. Ich kann mich nicht mal mehr an den ursprünglichen Namen erinnern, den dieses Gründerpaar damals dann genommen hat. Dann hat Otto gesagt, pass auf, da fährst du mal hin, da guckst du mal an und dann hat er die beiden nach Berlin geschickt und dann sind wir hier rumgelatscht und haben uns ganz, ganz viel angeschaut. Also wir weiß nicht, wir waren, glaube ich, in 15, 20 Läden. Naja, also irgendwie so 2, 3 Tage waren wir hier wirklich viel unterwegs, haben so Trendtouren gemacht, uns Konzepte angeschaut und letztlich haben sie sich mit Otto wieder zusammengesetzt und ein, was sehr naheliegend ist, belgisch-niederländisches Konzept gemacht, weil, ne, klar, also von Köln nach Benelux ist es kein weiter Weg. Die haben halt, ja, so verschiedene Spezialitäten aus dieser Region, also, ne, so was, das ganze Friturkultur und dann halt auch belgische Biere und so, alles mit auf die Karte gebracht. Und die Location heißt Maria Eet Café und die gibt es bis heute. Und ich glaube, denen geht es gut. Also, das ist wirklich, da kann man mal sehen, wie er dann auch wirklich mit denen zusammen, das ist ja nur ein Beispiel für viele Konzepte ausgearbeitet hat, die sehr, sehr, sehr lange Bestand hatten. Er hat ja auch sehr viele, in den 90er Jahren zum Beispiel hat Otto ja auch sehr viele Kinos mitgebaut, was ja auch eine sehr spannende Geschichte ist, Kinogastronomie. Das war in die Zeit der Multiplexe, speziell in Ostdeutschland. Da hat er wirklich mit der Firma Kinopolis extrem viele Sachen aufgebaut und ja, auch dieses ganze Concession-Geschäft, ne, also Essen und Trinken im Kino mit vorangetrieben. Was auch ein sehr schönes Konzept, was es leider nicht mehr gibt, wo ich aber immer, wenn ich da war, an ihn gedacht habe, war das Messmer Momentum in Hamburg. Weiß nicht, bist du da mal gewesen in dem Teekonzept?
Nee, da bin ich nie gewesen.
In der Hafen City von der Firma Messmer und die hatten dort ein Teekaffee und das war wirklich wunderbar eingerichtet und was ganz toll war, du konntest dir halt, wenn du dort was getrunken hast, konntest du dir dann immer noch aus dem wahnsinnig großen Teesortiment dann immer noch was für zu Hause mit aussuchen. Das waren so kleine Gimmicks, die er sich wahrscheinlich damals auch in der Konzeptfindung mit so ausgedacht hat und ja, also wirklich, heute würde man es wahrscheinlich Brand oder Flagship Store nennen und bei denen hieß es aber Messmer Momentum und wunderbares Konzept gewesen, ja, ganz toll.
Ja, also er war da echt, also ich finde wirklich, er hatte einfach eine Gabe dafür, Konzepte zu entwickeln. Und über einen seiner Kontakte, über Jean-Georges Plona, bin ich an die Dehoga gekommen und mit Plona sollte ich dann zusammen ein Buch schreiben über Gastronomie, wo wir verschiedene Unternehmer interviewt haben und haben dann da so rausgearbeitet, hey, was waren die Hürden, was sind die Erfolge und so weiter. Das Buch ist dann leider nie erschienen, weil es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die Probleme waren, aber ist ja auch egal. Aber in dem Zuge gab es auch ein Kapitel über Konzeptentwicklung und da habe ich dann natürlich gesagt, da müssen wir Otto ins Spiel bringen. Und ich habe ihn dann interviewt darüber, wie entwickelt man eigentlich gastronomische Konzepte. Und das war auch mega spannend, ist leider nie erschienen. Ich habe aber eine Podcast-Folge dazu gemacht, das verlinke ich mal in den Shownotes, wo ich darüber gesprochen habe, in irgendeiner Zugabe, meine ich mich, habe ich das auf jeden Fall gemacht. Wenn ich es finde, verlinke ich es. Mhm. Und dort erkläre ich nämlich einfach, wie Otto bei der Konzeptentwicklung vorgegangen ist. Das ist ganz spannend auf jeden Fall.
Ja, er konnte wirklich auch sehr, sehr strukturiert arbeiten. Du hast mir ja auch schon so ein, zwei Geschichten mal rübergeschickt, die er verschriftlicht hat. Er hat damals auch für Numi-Blog, meinen Blog, ab und zu mal was geschrieben. Dann vielleicht auch so ein bisschen freier geschrieben. Er konnte aber auch hat auch eine tolle Buchkritik zum Beispiel mal geschrieben. Ich kann das doch gar nicht. Ich so, oh, schreib mal was. Ich glaube, so wie dein Schnabel gewachsen ist, da kriegen wir das schon sehr gut verschriftlicht. Und er hatte wirklich sehr, sehr viele Talente, das muss man wirklich sagen. Also das hat mich extrem beeindruckt immer.
Ja, was ein bisschen schade ist tatsächlich, dass seine Idee von dem Gastronetzwerk Gastkonzept Family leider nicht so funktioniert hat, weil ich meine, wir wissen ja alle, wie wichtig Netzwerke sind. Mhm. Und das war ja dann auch, also ich habe so wahrgenommen, eine große Leidenschaft von ihm, weil du hast ja selber schon gesagt, er hat Menschen zusammengebracht, weil er es einfach unheimlich gerne, glaube ich, gemacht hat, Menschen miteinander zu vernetzen. Und dann wollte er das ja ein bisschen strukturierter angehen mit genau diesem Gastkonzept. Da ist mir neulich auch der Flyer wieder in die Hände gefallen, den er hat produzieren lassen. Und ich weiß auch, dieses Fotoshooting, warst du ja auch da, ne, bei dem Fotoshooting, was wir dafür gemacht haben, das war ja auch extrem wichtig. Das war auch ein so guter Ansatz von ihm, diese Gastkonzept-Family. Hast du da eine Erklärung für, warum das eigentlich nicht so richtig gefunzt hat am Ende?
Ja, ich glaube schon. Also erstmal vielleicht ganz kurz, also es war wirklich eine tolle Idee von ihm. Also mal allgemein gesprochen, wir wissen ja, Gastronomieberater sind ja auch schon ein spezielles Völkchen. So, genau wie Gastronomen spezielles Völkchen sind Gastronomieberater es auch. Da guckt natürlich auch jeder erstmal, also wir gerade in der Zeit, wir sprechen jetzt von 2000, den frühen 2010er Jahren noch und der Zeit davor, da möchte jeder so seinen Claim abstecken, seine Kunden haben und die haben sich ja teilweise wirklich auch mit harten Bandagen bearbeitet. Also kann ich als Journalist, wenn ich mir so angeschaut habe, wie die Gastronomieberater also teilweise übereinander gesprochen haben oder teilweise sich auch versucht haben, jedenfalls, das war jetzt nicht immer so eitel Sonnenschein. Und sein Ansatz war aber zu sagen, okay, wir bündeln hier mit der Gastfamilie, war dann der Begriff, unter dem Dach von Gastkonzept, also von seiner Gastronomieberatungsunternehmung, verschiedene Kompetenzen. Also zum Beispiel dich jetzt, ne, im Bereich Finanzierung, da war jemand für die Hotellerie dabei, für Flächen und Mieten zum Beispiel, also Stefan Bromm, hallo, schöne Grüße. Wer war noch dabei? Thomas Knoth war damals noch dabei, leider auch nicht mehr lebt, der für den ganzen Bereich PR und Kommunikation zuständig gewesen wäre, muss man sagen, weil, wie du schon gesagt hast, es hat da nicht wirklich funktioniert und ich glaube, dass das aber da wiederum daran liegt, dass der Familienvater dann kurzfristig dann auch nicht mehr da war. Also als Otto dann gestorben ist, wir haben das Ganze ja so 2012, 2013 auf die Bahn gebracht. Und kurz darauf war er nicht mehr da und dann ist das eigentlich sofort alles hat sich dann sofort zerlegt, ne? Weil einfach diese zentrale Figur, die es dann doch schon gegeben hat mit Otto, dann nicht mehr so da war. Diese Idee, die er damals verfolgt hat, die gibt es aber heute, und das finde ich sehr schön, in so einer neuen Generation von Gastronomieberatung auf jeden Fall wieder. Mir würde da jetzt spontan das Netzwerk Nachhaltige Gastronomieberatung zum Beispiel einfallen, wo sich verschiedene Leute zusammengetan haben, die das Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomieberatung und in der Konzeptentwicklung vorantreiben wollen. Auch aus verschiedenen Bereichen, Digitalisierung, Food-Konzept, vielleicht dann irgendwie eher so, was man für Interior-Materialien verwendet. Also diese Idee, im Team sind wir besser und wir können unsere Kompetenzen bündeln, das ist etwas, was er zu dem Zeitpunkt schon mit angestoßen hat und was heute ja irgendwie ein bisschen mehr Anklang findet und was auch sehr schön ist, dieses Einzelkämpfertum, was wir auf beiden Seiten haben. Wir haben es in der Gastronomie und wir haben es auch auf der Beratungsebene, dass das auch so ein bisschen ja gestrig ist, ne? Dass man schon sehen kann, dass man, wenn man gemeinsam arbeitet und die Stärken anderer Leute mit ins Boot holt, dass man dann vielleicht, na, wie Otto sagen würde, Fehler vermeidet, die alle anderen schon gemacht haben.
Ja, du musst natürlich auch sagen, dass du natürlich auch ein Teil davon warst, dass du eben die Leute genau, aufgezählt ja, genau. hast. Und Peter Sobanski würde mir noch einfallen.
Unbedingt, ja. Peter Sobanski.
Schöne Grüße auch an der Stelle.
Schöne Grüße. Absolutes Schlachtross der Getränkewelt, hat bei vielen großen Bierunternehmen gearbeitet und kennt sich mit diesem ganzen Thema Verträge und ja, wie man halt auch mit Brauereien zusammenarbeiten kann, sehr, sehr gut aus.
Ja. Und da ist es auch so, ich bin ganz lose im Kontakt mit ihm über irgendwelche Social Media Messenger. Also einmal in zwei Jahren schreibt man sich irgendwie und jedes Mal, ja, wir müssen uns treffen, wenn du mal im Ruhrgebiet bist, komm vorbei. Ich sage auch irgendwie immer ja und es klappt halt einfach irgendwie nie. Hattest du zuletzt mal wieder Kontakt mit Peter Sobanski?
Selten, ab und zu haben wir uns nochmal hin und her geschrieben. Tatsächlich ist es auch so ein bisschen, aber er ist ja mittlerweile auch schon länger im Ruhestand. Deswegen gibt es ja jetzt keine wirklichen beruflichen Überschneidungen mehr. Aber ja, ich verfolge schon so ein bisschen, was er noch macht. Und ja, also ich bin ihm auch für vieles dankbar. Auch er hat mir ganz, ganz tolle Tipps gegeben. Also was du vorhin meintest, ne, mit, also jetzt ohne, dass ich das jetzt direkt auf dich jetzt persönlich beziehen will, aber dass man, ich sag's mal allgemein, aus beruflichen Gründen private Anlässe zurückstellt und sich danach darüber grämt.
Ja.
Da hat mir der Peter Sobanski wirklich schon sehr, sehr früh auch was mit auf den Weg gegeben, weil ich bin ja gerade Vater geworden. Er so, ja, er war halt, als er junger Vater war, viel unterwegs im Außendienst, ständig auf Dienstreisen und er meinte, er hat halt die ersten paar Jahre von seinem Kind nicht wirklich mitbekommen und er hat mir damals so indirekt den Tipp gegeben, tu das nicht. Und das ist, also das war für mich unglaublich wichtig. Also was man von älteren Menschen oder einfach von Menschen allgemein so als Mentorin auch lernen kann und auch, was man da für Tipps mitbekommt, das ist wirklich unglaublich wichtig. Und ich glaube auch gerade, dass das jetzt in so einer Phase, wo die Gastronomie so schwierig ist und so herausfordernd, dass man sehr, sehr gut beraten ist, wenn man sich wirklich auch mal mit Leuten zusammensetzt. Ob das jetzt in Form eines Consultings oder Coachings ist oder Mentorings, was auch immer, ja. Die Gastronomie schon seit vielen Jahren kennen, die das Leben und das Arbeitsleben auch schon seit vielen Jahren kennen und einfach einem auch wirklich Tipps mit auf den Weg geben können, weil, das siehst du ja sicherlich auch in deiner täglichen Arbeit. Die Gastronomie wird ja nicht gerade einfacher in der Gründung. Und umso wichtiger ist es, dass man sich auch mit Menschen zusammentun kann, die wirklich schon viel gesehen und erlebt haben.
Ja. Wo du das gerade gesagt hast, die Gastronomie wird ja nicht einfacher. Was meinst du denn, was Otto zur heutigen Gastronomie sagen würde? Oder einem jungen oder alten, egal, jemand, der sich jetzt selbstständig machen möchte in der Gastronomie. Was glaubst du, wären seine Worte?
Ich möchte ganz kurz, bevor ich vergesse, noch zwei Personen noch grüßen, weil ich habe gerade das Bild der Gastfamilie vor mir. Ich möchte die liebe Anna grüßen, Ottos Tochter.
Wäre ich auch noch gleich drauf zu sprechen gekommen.
Okay, alles klar, ich wollte nicht vorweggreifen.
Nee, alles gut.
Und Ben Buchlo, hallo Ben. Den habe ich vor ein paar Jahren mal wieder getroffen. Der ist ja bei SV Catering untergekommen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt aktuell noch ist, aber ist halt auch dieser Food-Gastro-Welt treu geblieben. Genau, und die Frage, was...
Ganz kurz noch, Ben hat damals das ganze Thema Internetseiten auch so gemacht. Ne? Der hat er für Otto die Internetseite gemacht und das ist auch so ein Ding von Otto, weil ich habe dir ja schon gesagt, er hat mich so in die Gastro-Welt eingeführt und gesagt, hier, pass auf, der Geist der Finanzierungsberater und so. Und er hat einfach auch gesagt, pass auf, komm, Thorsten, wir machen dir einfach mal eine Internetseite dafür. Ne? Und dann, so ist ja Gastrostarter geboren. Mhm. Auch seine Wortschöpfung fand ich auch total geil vom Wording her, Gastrostarter. Und er hat dann einfach Ben ins Boot geholt und gesagt, komm, wir machen da jetzt mal eine Internetseite für und dann gucken wir mal, was passiert. Also es war einfach echt so mega cool einfach, auch von Otto gewesen. Mhm. Genau, und deswegen hatte ich da auch viel Kontakt zu Ben. Auch Stefan Bromm habe ich das gar nicht so lange her, dass ich mal wieder Kontakt mit ihm hatte, weil wir irgendwie beim gemeinsamen Franchise-System uns irgendwie über den Weg gelaufen sind. Mhm. Und genau, wollen wir kurz noch Anna vorziehen und dann machen wir das Thema, wie Otto auf die heutige Gastronomie blicken würde.
Sehr gern.
Anna ist die Tochter von Otto, müsste man vielleicht mal den Zuhörenden sagen, die da eine Zeit lang ja auch in der, ich weiß gar nicht, was sie heute macht, aber weißt du vielleicht, aber eine Zeit lang ja auch in der Gastronomie mit unterwegs, in der Beratung auch unterwegs war, auch mit dir zusammen auch bei Immergrün ja ein Projekt dort gemacht hat. Da kann ich mich dran erinnern, wo die Immergrün-Fans sozusagen einen Smoothie auswählen konnten, der der neue Aktionssmoothie werden sollte, wenn ich das irgendwie noch recht zusammenkriege.
Ja.
Und Anna hat aber für mich dann einen wunden Punkt wieder getriggert, den ich schon gesagt habe, nämlich ich konnte nicht, oder ich hätte natürlich schon gekonnt, wahrscheinlich, rückblickend betrachtet. Damals dachte ich, ich kann nicht kommen zur Trauerfeier. Die hat mir, ich kriegst nicht ganz zusammen, welches Jahr das war, hat sie mir einen Brief geschrieben. Und ich dachte erst, musste erst überlegen, okay, von wem ist dieser Brief? Und dann hat sie mir geschrieben, wie wichtig ich für Otto war, also ich will jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, aber so sinngemäß, wie wichtig ich für Otto war. Und sie wollte mir sagen, dass Otto sich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten vor seinem Tod dann offensichtlich viel Sorgen um mich gemacht habe, was nämlich genau das wiedergespiegelt hat. Ich verliere mich da in der Gastronomie, das, was er quasi vorausgesagt hat, und dass er sich da große Sorgen gemacht hat und sie dann gesagt hat, ich sollte doch bitte auf mich aufpassen. Mhm. Und sie wäre halt immer ansprechbar, und boah, das war ein richtig bewegender Moment für mich, als ich diesen Brief gelesen habe.
Ja.
Das war auch das Letzte, was ich von Anna gehört habe.
Mhm. Ja. Anna und ich sind auch im losen Kontakt. Das ist immer ganz schön. Ich verfolge auch so, was sie macht. Sie hat wirklich einen tollen Weg gefunden. Sie ist hat eine akademische Laufbahn eingeschlagen, ist im Bereich Wirtschaft, Informatik und digitale Transformation tätig.
Okay.
Also sie könnte der heutigen Gastfamilie sicherlich auch einiges an Arschtritten geben, wie man sich in diesem Bereich besser aufstellt. Also hat ist an der Universität Duisburg-Essen tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin, war auch längere Zeit im Ausland oder hat da irgendwie auch internationale Projekte gemacht. Das finde ich spannend. Und sie hat aber privat auch noch so ein bisschen in dem ganzen Thema so Homegardening und so, hat sich auch drüber geblockt eine Zeit lang. Also hat auch immer so diese Liebe zur Natur und zu Naturprodukten weiter kultiviert, die sie sicherlich auch von Otto ein bisschen mitbekommen hat. Ja, also sie geht ihren Weg, und ja, ich nehme das mal zum Anlass, auch mich mal wieder zu melden und mal wieder einen Termin zu finden, dass man sich mal trifft. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. So, ja, die Zeit geht halt dann immer schnell.
Ja. So, jetzt zurück.
Ja.
Was würde Otto einem Existenzgründer, der in die Gastronomie gehen möchte, sagen?
Tja. War das jetzt eine Frage an mich?
Ja, klar.
Ja, gute Frage. Also, ja, ich glaube, Otto würde wirklich auch sehr, was er auch immer gemacht hat, viele Fragen stellen. So, erstmal. Ne? Und sich erstmal anhören, was die Menschen so, wie sie so ticken, was die so vorhaben. Das war, fand ich ja auch immer sehr beeindruckend, dass, ne, das nicht immer gleich gesagt wurde, macht es mal so und so und so und wir machen es den so und so. Irgendwann, klar, wenn man merkt, die Leute brauchen Struktur und einen Weg, dann kam natürlich seine ganze Professionalität da ins Spiel. Aber erstmal dieses Zuhören können, verstehen können, Bedürfnisse abklopfen. Das, ja. Ich glaube, das würde, und ich glaube, warum ist das wichtig und noch wichtiger jetzt? Weil ich glaube, dass Gastronomie, also gerade in so einer, wir reden jetzt mal vielleicht von den 90er, 0er Jahren kurz, also das war immer sehr, sehr konzeptorientiert, ne? Was, wir machen die Schiene, wir machen das und das und dann, keine Ahnung, multiplizieren wir das oder so, ne? Also es war immer alles sehr, sehr schematisch, fand ich, so im Rückblick. Und ein großer Trend ist einfach, dass es wirklich sehr, sehr viel persönlicher wird, dass viel mehr Wert auf das gelegt wird, was wirklich auf dem Teller und im Glas landet. Produkt, Küche oder auch irgendwie was Drinks angeht. Ne? Also das, was nicht einfach von der Stange macht und dann einfach zack, man macht auf, sondern es geht ja sehr viel vom Menschen, von der Idee und vielleicht auch der Kultur aus dieser Mensch kommt irgendwie her. Regionalität ist viel wichtiger geworden als noch vor 10, 15 Jahren. Also ich glaube, wir hätten da unglaublich viele Bausteine, die er, da bin ich mir sehr sicher, erstmal so für sich aufgesogen hätte und erlernt hätte und versucht hätte, das in den Kontext zu bringen. Ne? Also ich glaube, diese Bereitschaft, auch sich immer wieder den neuen Dingen zu widmen und dann auch zu verstehen, was diese Leute brauchen mit dem Baukasten, den er viele Jahrzehnte mit sich geschleppt hat, das wäre, glaube ich, so sein Ansatz. Und das ist noch der letzte Satz jetzt von meiner Seite dazu. Ich glaube, das ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Da war er auch immer sehr, sehr drauf erpicht. Vernünftige Kalkulation, schmale Karte, sich nicht verzetteln, Sachen sehr gut durchkalkulieren. Wie hat er es immer gesagt, man braucht eine fette Katze. Also du brauchst halt irgendwie etwas, was irgendwie wirklich dein Gewinnerprodukt ist, ne? Was einen guten Deckungsbeitrag hat, was aber auch schnell dreht, beziehungsweise viel nachgefragt wird. Da würde er heute mehr denn je Wert drauflegen, dass die Leute zwar ihre ganze Individualität reinbringen können, aber auch wirklich ihre betriebswirtschaftlichen Hausaufgaben gemacht haben.
Ja, sehe ich genauso. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das fand ich auch immer wirklich fantastisch an ihm, weil diese, ich mache individuelle Beratung, ist nicht einfach so eine Worthülse bei ihm oder weil es halt cool ist zu sagen, ich berate dich individuell. Er hat es halt wirklich immer gemacht. Er ist genau, wie du gesagt hast, er hat die Frage gestellt, er ist dann auf die Bedürfnisse desjenigen eingegangen und hat da wirklich individuell auf ihn zugeschnitten oder auf sie zugeschnitten beraten. Und ich würde es mir nicht zutrauen, jetzt die Frage zu beantworten, was für ein Konzept hätte er jetzt im Kopf, was jetzt genau in den Markt passt, weil ich, glaube ich, für mich diese Gabe gar nicht besitze. Mhm. Aber ich bin da auch bei dir. Das hat mir ja schon gesagt. Es wird auf jeden Fall ein Konzept sein, was am Puls der Zeit ist, weil wie er das auch immer gemacht hat, er hat ja wirklich alles aufgesogen, was das angeht und in seinem Archiv archiviert. Ich habe das für mich so ein bisschen nachgebaut, dieses Archiv, was du vorhin angesprochen hast. Ich habe dann auch, das hatte ich eh schon gemacht, ich habe warum auch immer gerne schon immer Speisekarten zufällig mitgenommen.
Ach Mensch, ja.
weil mich das interessiert hat und ich hatte dann hier eine ganze Zeit lang auch immer Ordner rumstehen, wo Speisekarten, Zeitungsartikel über Gastronomie, Trends und so weiter. Habe das auch alles gesammelt immer, weil ich das natürlich auch brauchte für die Businesspläne bei Marktberichten und so weiter. Aber ja, also was Otto genau sagen würde, ich wüsste es nicht, aber auf jeden Fall wäre es ein geiles Konzept. Das.
Ja, und ja. Aber das ist ja auch heute wie damals gültig. Also weil es gibt ja so Leute, da siehst du, okay, das ist ein Laden, den hat der und der gemacht, ne? Oder den hat der und der gebaut oder der hat der ausgebaut oder da steckt der und der dahinter. Das ist jetzt etwas, was ich mit Otto gar nicht so verbinde, wenn ich jetzt so an die Objekte denke, die er mitgestaltet hat oder die er mit begleitet hat. Und das sehe ich nur positiv, weil
absolut, ja.
Es gibt so Signature-Konzepte, da weißt du genau, okay, da hat sich jemand verwirklicht, der halt irgendwie seine architektonische, gestalterische, konzeptuelle Idee, ganz egal welcher Gründer da jetzt mit involviert ist, umsetzen will. Und das war aber nie sein Ding. Es war ja immer so, das ist der Laden von den Leuten. Und ich arbeite denen zu, ich setze mich mit denen hin. Und es ist ja auch nicht so, dass er denen das komplett abgenommen hat, sondern ne, da gab es viele, viele Termine. Also er ist ja wirklich auch mit seinem, was war das denn, er hatte so ein BMW Cabrio, ne, so ein sportliches Auto, mit dem ist er immer durch die Gegend gejuckelt. Ist ja wirklich auch viel unterwegs gewesen. In seinen späteren Jahren hat er ja ganz viele Klostergastronomien übrigens auch gemacht. Das war ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, wo er Klöstern geholfen hat, ihr Food and Beverage Angebot. Ne, das ist ja in diesem Bereich immer sehr wichtig, dass sie da auch Zusatzgeschäfte machen, damit aufbaut. Und ich weiß, dass da zwischendurch mal so kam: Oh, jetzt habe ich ja 3 Tage kein Netz da, weil ich da in der Pampa bin. So also er hat sich wirklich, also wirklich vom Kino bis zum Kloster weiter, ist ja die größer kann die Spannbreite ja kaum sein. Er hat er sich immer sehr auf die Orte eingelassen und mit denen zusammen gestaltet und nicht einfach irgendwo was drauf drüber gestülpt, was jetzt irgendwie Otto Jung-Style war oder so. Das gab es bei ihm nicht.
Ja. Gut.
Tja. Und eine Sache, das muss ich noch sagen, auch so eine kleine Anekdote, das war irgendwie, da haben wir, das ist auch noch was, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wir waren mal so eine Teeverkostung zusammen gemacht. Da sind wir in so ein modernes Teehaus hier in Berlin gegangen, Paper and Tea. Und dann meinten die so, ja, wir machen eine Teeverkostung. Und ich dachte so, Teezeremonie, so, na, das wird ja spannend, so, ne? Ich total sensorisch unbeschlagen damals, hatte gar keine Ahnung davon. Und dann hat Otto mal so, nee, das ist cool, das machen wir. Und dann haben wir verschiedene Tees probiert. Also beziehungsweise eigentlich immer die gleichen Tees, aber die wurden dann mehrfach hintereinander aufgegossen. Und Otto saß da und meinte hier, ey, wo kommt denn jetzt die Hafernote her? Wo kommt denn jetzt raus? Jetzt schmeckt das ja nach Kaffee. Und der hatte so eine feine Zunge, dass er mit jedem, wir reden hier von Tee, ja, bei jeder Iteration dieses Teeaufgusses, dann wirklich irgendwelche neuen Aromen wirklich auf der Zunge erschmeckt hat. Und auch der Mann, mit dem wir das damals gemacht haben, ich glaube, es war der Gründer von Paper and Tea, der war auch total begeistert. Also es war wirklich, da habe ich gedacht so, okay, der Mann weiß wirklich, wovon er spricht. Das war, fand ich auch sehr beeindruckend. Und das war für mich auch noch eine Initialzündung, um sich wirklich auch ein bisschen mehr mit Aromen und Sensorik zu beschäftigen, weil das ist etwas, was schon auch sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende geht es ja auch um Geschmack bei allen Sachen, die wir in der Gastro machen.
Ja. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Idee, ich wollte ja schon früh selber was in der Gastronomie machen, also schon vor Immergrün. Und ich saß mal bei ihm, weil ich die Idee hatte, was damals auch so ein bisschen vielleicht im Trend war, ich wollte ein deutsches Tapas-Konzept machen.
Mhm.
Und das gab es ja in Ansätzen auch in Berlin. Wie heißt das? Schnitzelei? Lass uns das Ding doch mal.
Es gibt, die haben Schnitzelei gab es, dann gab es Peter und Paul heißt es, glaube ich. Die machen das auch heute noch. Es gab auch mal sogar damals, da gab es ja auch diese CMA, diese komische, was war das, diese Agro-Marketing-Kampagne. Die haben deutsche Tapas mal total promoted. Das hat aber nicht so wirklich im ersten Anlauf hat es nicht so wirklich Anklang gefunden.
Ja, und ich saß da bei Otto und habe sozusagen die Idee gepitcht. Und habe gesagt, habe ich voll Bock drauf, das zu machen. Und es ist doch total naheliegend, mal so deutsches Tapas-Konzept. Ne? Man kann aus den einzelnen Regionen jeweils kleine Häppchen probieren. Und er guckte mich an und sagte, ja, er wird die größte Herausforderung daran sehen, dass man wahrscheinlich sehr viele Shitstorms bekommt. Also jetzt nicht auf Social Media bezogen Shitstorms, sondern vielleicht unzufriedene Gäste hat, weil zwei Herausforderungen. Deutsche Gerichte verbindet man viel mit seiner Kindheit, vermutlich. Mhm. Und einfaches Beispiel: Frikadellen werden ja je nach Region unterschiedlich gemacht. Und dann ist schon die Frage, aus welcher Region ist jetzt die Frikadelle, die jetzt das deutsche Gut Frikadelle widerspiegelt? Und er war kein Fan davon. Da meinte man, man kriegt die Geschmäcker nicht überein, weil jeder eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie diese Frikadelle zu schmecken hat, weil es aus der Kindheit kennt. Und dann schmeckt die nicht so. Und meinte, er ist schwierig. Also aus seiner Sicht war es schwierig.
Ja, und jetzt, das kriege ich jetzt leider nicht mehr ganz voneinander. Otto hat ja auch Vorträge gehalten. Er hatte mal was erzählt über, ich glaube, es war seine Großmutter, die halt, ich hoffe, ich sage jetzt, es war auf jeden Fall eine Vorfahrin, die halt Rezepte immer entwickelt hat und einfach die ganze Familie lag dann nieder, ne, weil es einfach alles toll geschmeckt hat. Aber was halt verpasst worden ist, ist, als diese Person dann starb, diese Rezepte zu verschriftlichen. Und das hat er auch mal gesagt, ne, dass wir alle familiär geprägt sind natürlich, und das kennt ja jeder, ne, Geschmäcker aus der Kindheit, diese Sachen, wenn meine Oma irgendwie, meine Oma, wenn die eine Frikadelle mit Butter gebraten hat, dieser Geruch alleine, ja? Also das, wenn ich das heute rieche, dann bin ich sofort wieder 3 Jahre und stehe neben dem Herd. Und das ist aber wichtig ist, dass man diese kulinarische Intelligenz und dieses kulinarische Erbe auch wirklich weitergibt. Also das war ihm auch immer ein großes Anliegen, dass er dann auch angefangen hat, Rezepte niederzuschreiben und weiterzugeben, weil genau das, ne? Das ist ja genau das, und das schließt auch so ein bisschen an die Frage, die wir vorhin hatten, so wie würde er heute vielleicht, wie würde heute auf die Gastronomie blicken? Ich glaube, diese Ursprünglichkeit, neu interpretiert, neu inszeniert, das Authentische, das wäre ihm, glaube ich, ein großes Anliegen. Das war ihm eigentlich ja immer schon ein großes Anliegen. Ich habe hier nebenbei nochmal gerade ein Interview, was mit ihm geführt worden ist, in der Rheinischen Post aufgemacht. Und da ist wirklich, ich möchte aber nur ganz kurz diesen Satz vorlesen, den er da gesagt hat. Und zwar, da geht es darum, es steht doch hausgemacht auf der Karte, fragt der Journalist oder die Journalistin. Und dann antwortet Otto, Gastronomen sind ein lockeres Völkchen, die Betreiber kochen offensichtlich nicht richtig. Das sind mehrheitlich kurzgebratene Dinge, die mit einer Garnitur versehen werden. Verstehen Sie mich nicht falsch, man kann diese Gerichte alle hochwertig kochen, aber bei den Preisen, also es geht um niedrige Preise, glaube ich das nicht. Wenn ich da schon sehe, Schnitzel Wiener Art, da denkt der Verbraucher an ein Wiener Schnitzel, aber das wird mit Kalb gemacht. Wiener Art bedeutet, es wird Schweineschnitzel verwendet. Ich nenne das Spanplatte, weil es aus der Tiefkühltruhe kommt. Manche Köche nennt man besser Zubereitungstechniker.
Ja. Ja, das ist, ja, das ist Otto.
Das ist Otto, aber er würde sich sicherlich auch dessen bewusst sein, dass wir es mit einem großen Fachkräftemangel zu tun haben. Und da würden ihm sicherlich auch gute Lösungen einfallen, wie man mit weniger gut gelernten Kräften heute trotzdem tolle Konzepte hinbekommt. Da bin ich mir sehr sicher.
Also,
er fehlt einfach, absolut.
Definitiv. Und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, außer Danke zu sagen an Otto gerichtet. Dir natürlich auch für den Talk.
Ja, nee, aber ich, klar. Also ich sage ganz oft im Geiste Danke an Otto und das möchte ich jetzt in diesem Augenblick auch tun. Und ja, danke für die vielen Inspirationen und Tipps und Freundschaft.
Und das war sie, die 100. Folge von Unternehmer Jam Session. Zumindest in der Unternehmer Jam Session Zählweise war es die 100. Folge. Ich habe ja schon mal einen Post dazu gemacht, denn eigentlich laut unserer Hosting-Plattform Podigy war bereits im Juni, glaube ich, die 100. Folge. In diesem Post habe ich auch erklärt, warum wir zwei unterschiedliche Zählweisen haben. Ist prinzipiell auch egal. Wir feiern Jubiläen, wie sie fallen. Von daher vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle, die sich jeden Freitag Unternehmer-Jam-Session anhören oder die auch nur mal sporadisch reinhören, die jetzt zum ersten Mal gehört haben und sagen, hey, richtig cool oder auch nicht richtig cool. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Das persönliche Feedback, das ich bekomme, ist wirklich überragend und motiviert mich da auch weiter zu noch weitere Folgen für euch aufzunehmen. In diesem Sinne möchte ich das gar nicht jetzt in die Länge ziehen. Und ich bin für heute draußen wie Still King, das neue und vermutlich letzte Album von Kollega. Das war jetzt nicht der letzte Podcast von Unternehmer Jam Session, denn wir hören uns schon nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.